Ja, vielen, vielen Dank auch euch, dass ihr hier mit mir diskutieren werdet. Es geht jetzt um das Thema Virtual Reality zwischen den Stühlen. Aktueller Status des immersiven Filmemachens, die Finanzierung, Festivalstrategien, Zukunftsmusik. Und ich begrüße ganz herzlich Sebastian Sorg. Schön, dass du wieder da bist in Graz. Wir kennen uns ja auch schon jetzt seit ein paar Jahren. Maria Milovanovic, auch wir kennen uns sehr gut, unter anderem noch aus dem Diagonale-Team. Ja, Sebastian Braunes kennen wir alle jetzt auch schon. Leider ist eben Sascha Mann erkrankt. Er war da, hat alles versucht, den Schnupfen oder die Grippe in dem Fall tatsächlich noch loszuwerden, ist leider nicht geglückt. Alles Gute ihm auf diesem Weg noch einmal. Aber auch du kannst sicher einiges zur Finanzierung eures Stücks erzählen. Ich möchte, oder zur Nichtfinanzierung. Ich möchte gern euch drei auch noch mal ganz kurz vorstellen. Und ja, beginn mit dir, lieber Sebastian. Du bist aktuell Förderreferent für Virtual Reality, Webserien, Produktion von Kinodokumentarfilmen und Stoffentwicklung von Kinodokumentarfilmen bei der FFF Film, Fernsehfonds Bayern, bei dem FFF muss ich sagen, Film, Fernsehfonds Bayern. Bist ausgebildeter Journalist und Dokumentarfilmregisseur, Politik- und Literaturwissenschaftler und hast mehrere Filme als Regisseur realisiert, sowie die Branchenplattform DocForum beim DocFest in München aufgebaut und geleitet. Maria Milovanovic ist seit 2008 für das, jetzt habe ich dich mit du angesprochen, muss ich dich auch mit du ansprechen, du bist seit 2008 für das internationale Kurzfilmfestival VIS Vienna Shorts tätig. Und hast 2015 die Vienna Shorts Agentur gegründet, die für die kurze filmische Form begeistert hat oder noch immer tut, hat. Im Dezember entstand aus der Agentur ein neues Projekt, nämlich Lemonade Films. Das ist ein neuer Filmverleih, der künftig vor allem österreichische Filmschaffende strategisch beraten und deren Filme international vertreten wird. Neben Kurz- und Experimentalfilmen wird Lemonade Films dabei vor allem auch neue Formate wie eben Virtual Reality vertreten.
Nicht experimental unbedingt, aber fiktionale dokumentarisch und VR arbeiten.
Okay, gut. Dankeschön. Ja, und Sebastian, ich glaube, dass wahrscheinlich niemand neu dazugekommen ist, dann muss ich den Herrn hier nicht mehr vorstellen. Gott sei Dank. Wir wollen uns die Zeit ja für spannende Fragen und Diskussionen aufsparen. In dieser Runde interessiert mich jetzt vor allem die Frage, wie neue Formate wie die Virtual Reality vor allem auch strukturell aufgestellt sind. Also bei welchen Festivals gibt es Schwerpunkte, wie lassen sich Programme umsetzen und vermarkten und vor allem, wie lassen sie sich finanzieren? Liebe Maria, ich würde mit dir beginnen. Ihr habt mit Lemonade Films einen sehr starken USB in Österreich, den ihr gerade aufbaut. Seid der erste Vertrieb, der auch VR im Sortiment hat. Warum setzt sich Lemonade Films und auch VIS für VR ein?
Ja, also eben, du hast es schon erwähnt, ich bin schon sehr lange im Kurzfilm-Festivalfeld tätig und beobachte die innovativen Formen, wie sie sich entwickeln, was gerade passiert. Als Festival, Kurzfilmfestival, sind wir da auch immer dahinter, sozusagen am Puls der Zeit, wie man so schön sagt, zu bleiben, tauschen uns da auch international mit anderen Festivals aus, weil es eben wichtig ist, diese Formen mit einzubeziehen. Das sehen wir deswegen so, weil auf der einen Seite die kurze Form einfach sich als Format so gut eignet, um neue Herausforderungen, audiovisuelle Herausforderungen zu bestreiten, was VR ist. Es mag sein, dass es jetzt den klassischen Kinoraum verlässt, aber es ist trotzdem irgendwie eine Form von Expanded Cinema, eine neue Form von audiovisuellem Format erleben. Das ist eben das eine. Und das andere ist, dass sich Festivals und eben da auch Kurzfilmfestivals einfach als Plattform wirklich sehr gut eignen, um neue Formen zu diskutieren, um Leute einzuladen, Professionals aus allen Bereichen, Leute zu vernetzen und sozusagen diese Möglichkeit zu bieten, sich da auszutauschen. Und wir haben das eben vor allem in den letzten 5 Jahren beobachtet, dass auf immer mehr Festivals VR gezeigt wird. Die Art und Weise, wie es gezeigt wird, wo es programmiert wird und wie es programmiert wird, ist manchmal besser, manchmal schlechter. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hat sich das schon professionalisiert in den letzten Jahren. Und wir wissen auch, dass der Bedarf da ist und das Interesse da ist. Also bei den letzten Festivals, wo ich war, wo ich tatsächlich auch VR erleben wollte, war es tatsächlich so, dass die Vorstellungen alle entweder ausverkauft waren oder die Warteliste einfach so lang war, dass es wirklich eine große Nachfrage gibt. Und da meine ich jetzt nicht nur vom regulären Publikum, Kinopublikum, sondern tatsächlich auch aus der Branche, auch für kommerzielle Verwertung, wenn es dann ins Wirtschaftliche geht, aber genauso eben Experimentalfilmfestivals etc., die sich da sehr dafür einsetzen. Ja, und aus dem heraus war halt einfach auch die Motivation da, mit Lemonade Films diesen VR-Schwerpunkt auch zu haben.
Was mich bei dir noch interessiert ist, wie sich das für dich entwickelt hat. Du bist eben auch für Festivals tätig gewesen, das Wies unter anderem immer noch da angedockt, hast jetzt diesen Vertrieb aufgebaut. Wie ist das strukturell? Es ist sicher positiv, sozusagen diese beiden Hüte aufzuhaben. Oder
ja,
nicht nur?
Ja und nein. Also wenn man dann auf Festivals ist, ist man sozusagen diese Twitter-Person. Auf der einen Seite kommen die Filmschaffenden, die halt irgendwie ihre Filme pitchen möchten und präsentieren möchten. Auf der anderen Seite ist man selbst auch eine dieser Personen, die die eigenen Filme pitchen und präsentieren möchte. Das heißt, es ist irgendwie so ein schmaler Grat. Aber es ist auch irgendwie sehr befruchtend, weil man einfach durch die Gespräche mit den Filmschaffenden auch irgendwie Neues hört, Neues erfährt, interessante Sachen mitnehmen kann für das eigene Unternehmen und deswegen auch wirklich auch up-to-date ist. Also es funktioniert gut, also es etabliert sich langsam.
Sebastian, genau, da möchte ich gern zu dir weitergehen. Du hast ja auch diese... du hast noch Fragen.
Nein, weil das so neu ist. Also ist für mich natürlich aus Sicht der Förderung interessant, wie viele Titel hast du jetzt zum Beispiel in deinem Sortiment und wie ist das, siehst du dich hauptsächlich so als Partner für die Projekte, als kultureller Partner wie beim Festival, um das zu vertreiben, oder gibt es da wirklich einen Markt für, also mit Rückflüssen?
Also es ist so, dass wir haben im Dezember angefangen und haben jetzt ein Projekt, mit dem wir arbeiten werden. Und bezüglich dem Markt, also wir sehen uns, also hole ich jetzt ein bisschen aus. In der Kurzfilmwelt entwickelt sich alles sehr schnell, also allgemein in der Filmfestivalwelt. Ich glaube, weltweit gibt es mittlerweile über 9000 Festivals, die man finden kann, wenn man googelt. Sehr viele von denen bieten auch teilweise eben VR an. Das ist das eine. Das andere ist, dass Filmschaffende natürlich auch immer mehr Interesse daran zeigen, diese neuen Formen zu produzieren. Aber die Verwertung ist nochmal ein ganz eigenes Thema, weil es braucht sowas wie einen Gatekeeper und so sehen wir uns tatsächlich, Personen oder Unternehmen, die da wirklich diese Vermittlerposition einnehmen, um die Filmschaffenden an die, sage ich mal, richtigen Festivals zu bringen. Du kannst natürlich Unsummen an Geld ausgeben für Einreichgebühren bei Festivals, wo der Film dann vielleicht irgendwo im Keller auf einer nicht funktionierenden Brille läuft und von niemandem gesehen wird. Du kannst dann aber auch eben mit Leuten wie mit uns zusammenarbeiten, die ein Netzwerk haben und die halt gute Festivals, sage ich mal, rausfiltern und dadurch die Verwertung anfeuern und das einfacher machen, dann den Film an die Leute oder an die Industrie auch zu bringen. Und im Idealfall funktioniert es tatsächlich so, dass wir die Filme so verwerten, diese Festivals, auf diesen Festivals, wo auch ein Markt ist, wo viel Industrie da ist, wo der Film gesehen wird, wo ein Gespräch beginnt, um auch zukünftige Arbeiten zu verwerten und zu realisieren. Und da sehen wir unsere Rolle eher als Vermittler sozusagen. Und von denen gibt es leider jetzt auch nicht viele, weil eben in der realen Welt ist es oft so, dass dann die Produzenten, Produzentinnen diese Aufgabe der Verwertung übernehmen, aber es ist nicht wirklich ihr Steckenpferd. Also es ist halt, man kennt die großen Namen, man kennt die großen Festivals, man versucht natürlich sowieso immer zuerst bei den A-Festivals zu landen, was eine der schwierigsten Aufgaben ist, wenn man sich die Einreichzahlen anschaut. Es macht einfach sehr viel mehr Sinn, auch die kleineren Festivals, guten Festivals rauszufiltern und mit denen zu arbeiten. Und das versuchen wir.
Schön, also finde ich jetzt auch sehr spannend. Ist, glaube ich, nämlich auch die Position vom Sascha vielleicht auch ganz interessant. Da komme ich gleich drauf. Ich möchte vorher gerne zu dir noch kommen. Du hast auch diese mehreren Hüte-Tendenz, also tatsächlich, nicht nur tendenziell. Ich kenne dich eben noch vom Doc-Forum beim Doc-Fest in München, das du geleitet hast. Jetzt hast du irgendwo so die Position geswitcht und du hast mir vorher draußen schon mal kurz erzählt, wie wichtig deine Position eigentlich ist in dieser Institution Förderstelle, weil du derjenige bist, der auch in der Verwaltung erklären kann, aber bitte schaut mal, wie wichtig das eigentlich ist.
Also genau, also wichtig im Sinne von Sebastian Sorg ist ein kleiner Förderreferent im Film-Fernsehfonds. Also genauso wichtig wie alle anderen Kollegen bin ich auch, aber ich bringe eben Erfahrungen mit, so wie andere anderen Kollegen auch Erfahrungen mitbringen. Und spannend ist natürlich, und das finde ich auch wichtig bei dir, meine nächste Frage wäre, die kommt vielleicht kommen wir da später noch dazu, wäre, wie ist das im Wettkampf mit den Stores, in denen ja eigentlich die VR-Experiences erstmal so landen und wie man die verfügbar hat, weil die Verfügung ist das Wichtigste. Eine der größten Erfahrungen für mich war ja, als ich die letzte Ausstellung beim Docfest gemacht habe mit der Pinakothek der Moderne, wie kommen wir an die Titel, mit wem verhandeln wir da, das wussten dann die Produzenten auch nicht so richtig, also was ist eigentlich unser Preis, wie teuer ist das, wenn wir das jetzt schicken, sind wir einfach froh, dass es überhaupt gezeigt wird, wie kalkuliere ich das ein als Ausstellungsmacher, wie verhandle ich, ich hätte, als ich angefangen habe, das zu organisieren, mir natürlich vor 3 Jahren gewünscht, dass die mir sofort die Technik mitschicken. Das hatten die natürlich auch nicht. Also das ist natürlich, da merkt man, was ist eigentlich die Problematik in der Situation oder vor 3 Jahren gewesen und was sehe ich jetzt als Förderreferent immer noch problematisch an der Situation von Virtual Reality und wie wir es vertreiben, wie wir es wahrnehmen. Die Sehgewohnheiten, die Standards fehlen. Wir haben jetzt hier Oculus Goes, mit denen wir arbeiten können. Das sind schöne kleine Standalone-Geräte, die man auch geliehen bekommt. Das ist schon mal ein großer Fortschritt. Wir haben Stores, in denen wir sowas abrufen können. Aber eine der Hauptprobleme ist immer noch, dass viele Erzählgewohnheiten, auch einfach Gewohnheiten, was erwarten wir, wenn wir so eine Brille aufsetzen, das gucken wir. Das ist in einem Kunstrahmen, funktioniert das für eine Ausstellung? Aber nicht auf einem eben vergleichbaren Level. Und wir haben sehr viele vergleichbare Levels, wenn wir Medienkonsum betrachten, will heutzutage der große Markt einfach seinen Netflix-Account öffnen und eine riesen Bandbreite an spannenden Titeln vorliegen haben. Das ist das Niveau, an das wir ansetzen als User, als Betrachter. Das ist natürlich eine große Hürde, denke ich, aus meiner Sicht. Mit der Förderung, weil was machen wir? Wir machen seit 2017, fördern wir Virtual Reality. Filmförderung funktioniert grundsätzlich in Deutschland so, dass man ein zinsloses Darlehen beantragen kann als Produzent. Das verfällt dann nach 10 Jahren, wenn man keine Rückflüsse hat, weil die Idee ist, dass man am Anfang erstmal einen Haufen Geld braucht, um einen ersten Finanzierungsberg zu stemmen. Normale Kinofilme haben dann natürlich Rückflüsse und die zahlen dann die Förderung wieder zurück. Das heißt, wir haben große Titel von großen bayerischen Filmfirmen, die wir alle kennen und die beantragen ihre Millionen für einen großen Film und der läuft dann kommerziell in den Kinos und das Geld kommt wieder zurück in den Topf, dadurch finanzieren wir andere Dinge. Bei Dokumentarfilmen, bei Virtual Reality gehen wir nicht davon aus, dass viele Rückflüsse zurückkommen, aber natürlich erwarten wir, dass das in einem Antrag erstmal beachtet wird. Also wie, im Prinzip ist es bei jedem Förderprojekt, das bei mir eingereicht wird, so, dass ich dieses magische, wie sagt man das eierlegende Wollmilchschwein, also die Lösung aller Probleme, die wir jetzt gerade in diesem großen Strukturwechsel haben, dass mir das irgendwie überzeugend erzählt wird und meinem Vergabeausschuss. Wie wird sich das refinanzieren und wie ist meine Zielgruppenarbeit, wie ist mein Marketingplan? Ich finde es großartig, wenn wir in Deutschland in Europa mehr von also Vertriebsstrukturen oder Einzelkämpfern oder von Plattformen gehen, die sagen, wir wollen auch neben den Stores wirklich vertreiben, weil Vertrieb bedeutet ja auch, dass man Marketingarbeit macht, dass man gezielt versucht, die Titel irgendwo unterzubringen oder an dem richtigen Platz unterzubringen, eine Strategie für die Auswertung zu machen. Und das fehlt einfach komplett. Das fehlt meinen Produzenten und ich glaube, das fehlt dem Markt momentan. Das ist so meine Wahrnehmung.
Habt ihr einen Vertrieb?
Er sitzt hier und arbeitet mit sehr wechselnden Leidenschaften. Nein, aber das Problem ist grundsätzlich für uns natürlich schon so, dass wir sehr viel Erklärungsvorschubsleistung machen müssen. Was ist das überhaupt, was das sein soll? Lustigerweise ist da der Kunstkontext für uns gar nicht so ein Weg, der gar nicht so abstrus ist eigentlich. Wir wollen jetzt natürlich viele Leute erreichen, wir wollen aber natürlich nicht jeden erreichen, weil wenn man jeden erreichen will, erreicht man eh wieder niemanden. Also das war von Anfang an klar, es gibt Projekte, die können sich das leisten, es gibt Projekte, die müssen kommerziell fahren. Für die dezentralen Vertriebswege, eben Stores und so weiter und so fort, fehlt einfach a dato noch zu einem gewissen Grad, glaube ich, die Marktsättigung und auch der Big Break, also dieser eine Titel. Ich schätze, das wird eher ein Spiel sein und nicht unbedingt eine narrative Experience oder sowas ähnliches, sondern es wird dieses eine Computerspiel sein, das quasi der Avatar für dieses 3D-Kino war, mehr oder weniger. Und dann hoffentlich dafür sorgen, dass sich dann alle diese, ich sage mal Oculus Quest höchstwahrscheinlich, weil sie am einfachsten und am zugänglichsten ist, kaufen und dann haben die zu Hause und dann gibt es plötzlich ein Gerät und das Gerät braucht Futter. So wie die Blu-ray-Verkäufe eben raufgegangen sind in dem Moment, wo diese PS2 am Markt war. Weil plötzlich hat dann der Papa und die Mama können sich dann der Blu-rays anschauen auf diesem Gerät, wo die Kinder spielen. Und da gab es einen total starken Zusammenhang, das ist auch abbildbar. Und ich glaube, sowas fehlt uns jetzt noch und auch wer wird das besetzen? Werden das jetzt solche Plattformen sein wie Steam, wo es eigentlich eher Computerspiele gibt, wo wir mit unserem Gustl dann definitiv leider falsch am Platz sind auf eine gewisse Art und Weise, aber natürlich wäre es schön, wenn es nicht so wäre. Also es fehlt, glaube ich, jetzt ein bisschen noch dieses vorhin erwähnte Netflix für VR-Experiences und damit auch da eine gewisse Art von Standard, wie sowas funktioniert, soweit man das überhaupt standardisieren soll, weil es sehr, sehr frei ist. Und das andere, wo wir aber, glaube ich, ganz gut Erfahrungen machen können und auch einen Vertriebsweg haben, und da ist die Frage, ist es für Förderer interessant, ist location-based, weil das sind Installationen, wo man sehr gut mit Museen, kulturellen Institutionen und so weiter und so fort zusammenarbeiten kann. Was wir im Moment gerade am Laufen haben, ist eher so dieses Prinzip Circus Roncalli, also wir haben das halt selber gemacht und jetzt ziehen wir halt so von einem Dorf zum nächsten und stellen das halt auf und preisen das an und dann kann man sich das anschauen und ziehen halt weiter. Also so wie hier wäre es durchaus... werden wir es beim Sommerfestival aufstellen, wie so in so einer Fotokabine, die Leute gehen halt rein und das wird halt dann irgendwie, da gibt es also dann schon Geldrückflüsse. Also wir würden uns wünschen, ungefähr 20.000 Euro im Jahr, sozusagen nur für diese Verleihung. Das ist kein Geld, das ist klar, wenn man die Kino- und Fernsehzahlen und die Budgets dort kennt, aber so in etwa in der Größenordnung, man muss irgendwo anfangen. Und ich glaube, das ist die Schere im Moment gerade. Was ist es für eine Experience und ist es eine Installation, ist es location-based sozusagen oder ist es etwa ein dezentraler Titel, den man sich eben möglichst zu Hause ansehen soll? Sind da noch ein paar Sachen zu klären? Ja.
Seht ihr das auch so? Braucht es diesen einen Titel, der dann alles revolutioniert oder der das sozusagen in die Wohnzimmer reinspielt, sagen wir mal so? Oder es geht ja gerade bei euch jetzt darum, Strategien darum herum zu finden, denke ich mir, oder? Welche Strategien sind es?
Also ich versuche mal meine Gedanken zu sortieren. Ich hoffe, dass das nachvollziehbar ist, jetzt aus der Verleih- und Festivalperspektive gesprochen. Also unser Job ist es, es gibt zwei Möglichkeiten aus unserer Perspektive, wie VR-Experiences ans Festival gelangen. Die eine ist, Man reicht offiziell ein. Das ist ein sehr schwieriger Prozess, weil es die technische Herausforderung gibt. Sprich, es gibt zum Beispiel, wenn man jetzt in Sundance einreichen möchte, sagen sie, sie möchten, dass du ein File hochlädst, das auf Mimeo ist zum Beispiel, und sie schauen sich das dann an. Da ist schon mal die erste qualitative Problematik der Rezeption, weil diese Files oft halt einfach in einer Qualität sind, die nicht das widerspiegelt, was die VR-Experience tatsächlich ist. Das andere ist, dass Programmer tatsächlich auf Festivals scouten, das heißt wirklich auch hier zum Beispiel, wenn sie kommen würden und sich das auch schon anschauen würden und sagen, okay, das ist etwas für unseren Wettbewerb und das dann einladen, das Projekt. Das ist natürlich die bessere Variante. Und dann, also das ist das Einreichen. Und dann gibt es noch sozusagen die andere Problematik, das, was auch wir vorher kurz besprochen haben. Warum mache ich denn einen VR-Film? Also was soll denn der erreichen? Weil das muss man dann schon bei der Verwertung auch von Anfang an mitdenken. Wo will ich denn hin mit dem Ding? Will ich ins Wohnzimmer oder will ich im Museum laufen oder auf einem Festival? Und anhand von dem muss man halt auch irgendwie das mitplanen bei der Realisierung des Projekts. Es gibt die großen Festivals, bieten Märkte an, sie bieten Innovative Labs an, wo man die Projekte ausstellen kann, wo es eben, wie schon gesagt, einen großen Andrang dann auch gibt und Interesse. Und ich glaube, wenn man sich für diese Variante entscheidet, dann muss man das halt auch einfach wirklich vorweg schon mit bedenken. Ja.
Also ganz mal rüber in den kommerziellen Rahmen. Ich habe letzte Woche in München gerade eine Präsentation von einem Anbieter aus Nordrhein-Westfalen, weit weg, gesehen, die bieten tatsächlich in großen Multiplex-Kinos in Bayern ab April Virtual Reality Screenings an, das heißt, die kommen da mit 60 bis 100 Oculus Go Brillen und eine der großen Problematiken ist ja der Ton, ne? Aber den hat man ja im Kino und einen bequemen Sitz und ein Ticketing-System und da kann man dann durchaus kommerziell, leider Gottes eben ganz normalen Content, den man auch so kostenlos in der Arte-App oder wo auch immer angucken könnte, wenn man die Brille hätte. Also es gibt immer mehr von auch diesen technischen Anbietern, die das machen. Das ist natürlich auch sehr umstritten. Also ich finde die Idee, Virtual Reality in einem Kinosessel anzugucken, eigentlich absurd. Also kommt dann auf die Erzählung drauf an. So. Und die ersten Aufnahmen sind schon durchaus unheimlich, weil man so einen ganzen Raum von VR-Brillen vor sich sitzen hat mit Surround Sound. Das ist schon etwas seltsam. Ich weiß nicht, wie wohl ich mich da jetzt wirklich fühlen würde. Aber gibt es so und mal schauen, wo es hinführt.
Also auch zur kommerziellen Verwertung noch, wir waren auch im Gespräch mit HTC, weil ja auch große Firmen mittlerweile schon irgendwie das Feld entdeckt haben und irgendwie das auch sich zunutze machen wollen oder es als Bewerbungselement nutzen möchten. Und da war dann auch nochmal die technische der technische Aspekt das Problem, weil die halt mit ihrer eigenen Brille arbeiten möchten und halt die meisten Festivals das nicht haben. Und es scheitert dann daran, dass zum Beispiel der Film 8K ist und die können das halt dann nicht wiedergeben. Also es ist dann irgendwie so, es entwickelt sich dann auch in dieser kommerziellen Welt noch einmal so eine eigene Welt, wo man sich dann fragt, naja, jetzt ist es halt entwickelt und wo zeigen wir es jetzt? Also was machen wir damit? Und dann gibt es diese halt großen Filme mit den großen, dicken Budgets und ja, die Verwertung ist dann halt nicht da.
Sebastian, wie magst du vielleicht einmal ein bisschen erzählen, wo ihr schon wart und also Today's Art Festival kommt mir da gerade in den Sinn, als
genau,
wirkliches Medienkunstfestival.
Hätte ich auch erwähnt. Also ich glaube, dass es so ist, wenn man sich jetzt da überlegt, wir haben das gemacht und wir wollen jetzt, also wir können uns das nicht leisten aufgrund unserer finanziellen Disposition, dass wir kontemplativ einfach da an etwas arbeiten und investieren, weil die Latifundien, die wir geerbt haben, das sozusagen finanzieren. Dann kann man natürlich auch, wenn man in einem sehr künstlerischen Bereich arbeiten möchte und nicht jetzt unbedingt vielleicht an eine Firma herantritt, wie zum Beispiel Audi, die sehr viel im VR-Bereich macht, sagt, ja, wir sind der Programmierer, wir können das, wir machen euch ein Virtual Showroom, die Leute können reingehen und sich den neuen Kuh irgendwas in allen Farben anschauen, und so weiter und so fort. Das sind ja alles sehr angewandte Beispiele. Da gibt es einen auf jeden Fall ein kommerzielles Interesse. Es gibt Market dafür. Also auch der Kollege, der vorhin hier sprach, hat ja im Endeffekt sehr viel in diesem Field gedabbelt, wie man so schön sagt im Amerikanischen. Und da gibt es Geld. Ja. Man kann sich auch überlegen, man bietet was einem Museum an. Also es gibt immer Budgets und muss schauen, kann man mit dem, was man machen will, im Budgetrahmen bleiben. Auch wenn man sagt, man möchte ein Kunstwerk schaffen, dann gibt es doch durchaus einige Stellen, wo man sich denkt, da sollte es die Möglichkeit geben, dass wir da irgendwie reinfallen. Die Förderungen sind im Moment bei uns, ich kann nur von Österreich sprechen, so aufgestellt, dass wir für die verschiedenen Sparten mehr oder weniger des künstlerischen Schaffens und künstlerischen kommerziellen Schaffens, Film, Fernsehen, Theater, bildende Kunst, Fördertöpfe haben und da kann man was abrufen. VR hat irgendwie, wir waren immer zwischen den Stühlen, also wir hatten das Glück, dass wir das Projekt persönlich noch unter der letzten Regierung dem Kulturminister vorstellen durften, weil er so ein starkes Interesse daran hatte, aus welchen Gründen auch immer, es ist mir unerschlossen, aber er konnte begeistert werden und wir konnten zumindest eine signifikante Startfinanzierung aufstellen und sagt, okay, jetzt eigentlich hat das viel mit Film zu tun und wir wollten einmal Film und so weiter und so fort. Und es war wirklich ein Canossa, es war diese unendliche Geschichte eigentlich. Also wir waren wirklich bei allen möglichen Stellen, wirtschaftlich, künstlerisch, privat, überall und waren überall falsch sozusagen. Es gab dann Gott sei Dank das Engagement vom Sessler Verlag, als Theaterverlag, Sebastian Schulenburg auch hier anwesend, eine Zukunft darin gesehen hat für das Theater und für das Drama an und für sich. Und es gab da gibt eine sehr fruchtbare Kooperation. Und wir waren aber wirklich auf solche Sachen angewiesen. Es ist dankenswerterweise auch über die, eigentlich über dich kann man eh so sagen, also es gab Kontakte, dann Möglichkeiten, dann bei der Wirtschaftsagentur zu pitchen. Damit auch die Einladung zu dem Festival. Aber ich glaube, man muss da sehr kreativ sein noch im Moment. Aber das liegt eben auch daran, dass es wirklich nicht so die Audience gibt. Also das Kino tut sich einfach leicht, weil die haben eine total etablierte Produktions- und Rezeptionskette, die gelernt ist, genauso wie das Fernsehen, genauso wie Theater. Und da kann man natürlich mit Return und Interest gut argumentieren. Das können VR-Sachen im Moment nicht. Also ich sehe zum Beispiel die Location-based VR-Experiences eher in der, das ist eher jetzt wie so eine Arbeit und damit auch so zu fördern wie die Arbeit eines Bildhauers. Also da macht jemand was, das ist dann irgendwo ausgestellt und das ist existiert dort eine Zeit lang nicht einmal. Also wie eine Skulptur, die temporär jetzt in einem Ausstellungsraum ist, zu einem Thema geschaffen, danach kommt die irgendwo hin. Ja? Also das ist dann eher so, da müsste man eher sehen, wie funktionieren diese Strukturen. Wenn man jetzt von diesem Watch-at-Home-Titeln redet, wo ich eben ganz feste Überzeugung bin, dass wir einfach das Excitement brauchen von höchstwahrscheinlich immer einen Spieletitel. Da wird es erst interessant, wenn es dafür quantitative Analyse und wenn es dafür Zahlen gibt sozusagen. Also ich glaube, wenn man sagen kann, okay, so viele Leute erreicht das, das ist irgendwie so eine Art von Quote, die man hat oder was auch immer, weil dann tut sich natürlich auch die Förderinstitutionen leichter, weil im Moment ist es so Kunst zum Selbstzweck, das ist sehr wichtig, aber natürlich gerade, wenn man so von einer Medienproduktion redet, Fernsehen, Film, dann ist interessant, wie schaut es aus mit der Audience? Also fördern wir jetzt einen Film nur für den Film selber oder geht es auch darum, dass wir sozusagen uns auch kulturell verbreitern, dass wir sagen, wir als staatliche Institution geben ein Statement ab, wir glauben an das und kommen natürlich dafür auch vor. Also dann macht ja dieses Investment macht ja auch Werbung fürs kulturelle Selbstverständnis. Deswegen kriegen Theater Geld. Ja. Es ist gesellschaftlich wichtig, aber es muss finanziert werden und legitimiert werden.
Nein, Sebastian, wie ist euer Förderauftrag? Wie ist der definiert?
Also der Förderauftrag der nicht nur bayerischen, sondern aller Länderförderer im Prinzip in Deutschland ist, dass man auf der einen Seite eine Wirtschaftsförderung ist, auf der anderen Seite ein kultureller Förderer. Also wie ich es vorhin auch schon erwähnt habe, das ist eine große Diskussion auch bei Länderförderungen. Es gibt ja natürlich auch die Bundesförderung für Film, verschiedene Wege, das BKM, die FFA, die haben alle einen eigenen Charakter. Bei den Länderförderern muss man ganz ehrlich gestehen, die sind einfach für die Länder zuständig. Das heißt, wenn man ein Geld beantragt, dann muss man gemessen an der Antragssumme einen Ländereffekt erstellen. Das heißt, es soll nicht geschehen, dass plötzlich aus allen Richtungen Produktionsfirmen Anträge stellen, nur weil es in Bayern gerade viel Geld gibt und nächstes Jahr in Hessen oder ich weiß nicht wo, sondern man muss natürlich dort auch das Geld umsetzen. Ein Ländereffekt, der beginnt ab 150%, also 1,5 von dem, was ich erhalten habe, muss ich auf jeden Fall an dem Ort auch ausgeben. Das ist bei Virtual Reality glücklicherweise sehr wenig. Wir haben dann nur einen Bayern-Effekt von 100%. Die Aufgabe ist ein kultureller und ein wirtschaftlicher bei Virtual Reality. Also der kulturelle ist natürlich, eine hohe kulturelle Qualität zu fördern. Auf der anderen Seite wirtschaftlich bayerischen Produzenten die Möglichkeit zu geben, dieses neue Medium überhaupt zu nutzen. Und das ist sehr weit gegriffen. Also seit 2017 fördern wir das. Da haben wir so an die 10 Projekte mittlerweile mit Förderzusagen bestückt. Bisher jeweils 50.000, also wir haben 500.000 Euro hineingegeben in die Projekte. Da sind jetzt die ersten langsam fertig geworden. Das sind ganz unterschiedliche kleine Produktionen oder auch es sind auch zwei europäische Koproduktionen dabei, die wirklich also größere Budgets haben, wo mit unserem 50.000 Anteil wirklich ein ganz kleiner Teil sind, teilweise einfach die Stoffrechte damit gezahlt werden. Und die Idee ja ist, dass wir kulturelle Arbeit machen, aber dass wir auch eben den Produzenten die Möglichkeit geben, Virtual Reality und eben, wie du das sehr schön gesagt hast, Sebastian, das ist, muss man sich verpflichten, dass, wo sich die Politik verpflichtet fühlt, etwas Innovatives zu fördern und die Möglichkeit zu geben, etwas zu machen. In Deutschland gibt es das, bei Medienboard in Berlin und in Nordrhein-Westfalen bei der Filmstiftung und eben in Bayern.
Hast du da noch ein paar Zahlen vielleicht? Was wird bei euch genau gefördert? Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Projekte gibt es schon?
Also wie gesagt, ungefähr 10 Projekte haben wir gefördert. Die Förderhöchstsumme war bisher 50.000. Wir konnten zum Jahreswechsel das erhöhen auf 75.000 für Produktion und eine neue Förderung für Projektentwicklung einführen. Das heißt, alles, was vorher kommt, also wenn man das Drehbuch geschrieben hat und danach anfängt, einen zum Beispiel Prototypen aufzubauen für ein größeres Projekt, dann hat man bei uns jetzt die Möglichkeit, bis zu 25.000 Euro Darlehen für Projektentwicklung zu beantragen, damit man einen Prototypen machen kann, beziehungsweise schon an Märkte fahren kann, um weitere Investoren, Co-Produzenten zu finden, international, um dann ein größeres Projekt mit Produktionsförderung oder im besten Fall ohne Produktionsförderung, das wünschen sich ja alle, dann zu realisieren. Das ist so der Stand der Dinge. Von 10 Projekten sind jetzt so ungefähr 4 Stück wirklich fertig in den Stores. Da sind ganz unterschiedliche dabei. Und da sind wir recht zufrieden, muss ich sagen. Also zu 75% ist das, was man geplant hat, umgesetzt worden bei dem experimentellen Charakter, den das hat bei so einer Einreichung. Wird auch gesehen. Also sind wir im Prinzip ganz zufrieden. Wie gesagt, das, was ich aus Fördersicht am problematischsten finde, ist, was Sebastian auch geschildert hat, ne? Also was uns fehlt, sind mehr Vertriebe, Einzelkämpfer, die wirklich dazu führen, dass wir den Content und Gatekeeper, die Sache auch so wichtig und so wertvoll machen, weil der Preis gerade sehr niedrig ist. Also man muss da wie Sauerbier an Museen herantreten. Die haben eh kein Geld. Die Möglichkeit bei einem Festival haben. Ein Festival hat auch kein Geld. Das ist so traurig, finde ich, weil da ja unglaublich starke und große Projekte, also wir sind ja vorhin noch mal so durchgegangen, was uns in den letzten Jahren am meisten begeistert hat. Und ich denke mir immer, es ist doch verrückt, dass man, das ist das Beispiel von vorhin, also in den letzten Jahren haben wir so 3 bis 5 Titel, wo wir sagen, wow, das ist doch der Hammer und das müssen doch alle Menschen mal gesehen und erlebt haben. Und ich frage mich, wie hat es die Nouvelle Vague hinbekommen? Ich meine, die haben Film neu erfunden und unsere Rezeption, die sind in denselben Kinos gelaufen. Ja, sie haben dieselben Vorführgeräte genutzt. Das ist natürlich ein Vorteil. Aber wenn man sich Godard anguckt, Außer Atem ist ein Film, das kann man aus der Sicht Godards sehen oder aus der Sicht eines normalen Zuschauers, ne? Warum hat uns das so beeinflusst, mitgezogen? Warum wurde das so etabliert und wo bleibt die Nouvelle Vague für Virtual Reality, für Cross Realities? Das würde ich mir so sehr wünschen. Etwas, das mitzieht und das so sexy ist, dass wir einfach sagen, ich will dabei gewesen sein, ich will das erlebt haben in meinem Leben. Weil das finde ich ganz oft und wir in unserem geschlossenen Kreis erleben es auch ganz oft, aber irgendwie geht es nicht raus. Und das ist für mich gerade so der große Schmerz. Weil ich glaube, wenn dieser Knackpunkt gefunden ist, ganz unabhängig davon, welche Plattform, welche PlayStation dahinter steckt und welches Interesse von amerikanischen Großverlagen, dann wird das kommen. Wenn ich mir vorstelle, 3D, diese Riesenwelle und Avatar und wie die Digitalisierung in deutschen Kinos danach umgesetzt wurde, waren wir noch komplett analog vorher in Kinos. Und plötzlich wurden wir wegen 3D und Avatar alle digital und 3D ist nach Avatar komplett ausgestorben. Unglaublich. Trotzdem, ich denke, es braucht die Emotion, es braucht diesen breiten Impuls, der uns irgendwie noch nicht erreicht hat, weil jetzt alle sehr große Hemmschwellen haben. Und was die Produzenten und die Vertriebe und niemand machen darf, ist sich selber weiter so klein, also eher immer größer und wertvoller zu machen. Das ist mein Wunsch und meine Hoffnung. Richtig hochstapeln, also nicht hochstapeln, aber richtig fordern.
Das ist eine schöne Brandrede. Sehr schön, danke. Da würde ich auch gerne einhaken, weil ich würde die Frage in den Raum stellen, ob vielleicht das, wenn wir jetzt wieder von Österreich nochmal reden oder auch von Wien reden zum Beispiel, wo wir auch unter anderem tätig sind, die Wirtschaftsagentur und die Batscha als Kreativabteilung der Wirtschaftsagentur, die haben jetzt gerade den New Reality Score ausgeschüttet, ich glaube über 1 Million Euro. Für dieses Thema. Wahnsinnig toll, ganz ein wichtiger Impuls, da ist, glaube ich, wahnsinnig viel auch entstanden. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, gar nicht so leicht, diesen Fördertopf anzugreifen. Es ist eine Wirtschaftsförderung. Du brauchst eigentlich schon bestehende Strukturen, du brauchst eine Firma. Wichtig wäre wahrscheinlich, wirklich Festivals auch dabei zu unterstützen, das zu ermöglichen, die Künstlerinnen direkt zu unterstützen. Auf der anderen Seite, wenn es das nicht gibt, was ich bei uns auch sehe, in vielen Community-Projekten wie eben XR Vienna oder eben was bei uns jetzt gerade auch entsteht, wir kennen uns alle auch, weil wir sozusagen für die Sache kämpfen und versuchen hier Dinge umzusetzen. In der Kollaboration entsteht ja doch einiges. Wie seht ihr das? Ich will jetzt gar nicht so lange schwafeln.
Genau, also zu dem sage ich gleich was und dann wollte ich noch was anderes ergänzen, aber das ist genau das Problem. Also als wir angefangen haben mit Lemonade Films, war der erste Versuch, also wir sind ein Verein, das liegt daran, dass eben unser Fokus Kurzfilm ist. Mit Kurzfilm macht man nicht das große Geld, wenn man nicht Sales macht. Und auch wenn man Sales macht, ist es sehr schwierig. Aber unser Ziel ist es wirklich, die Verwertung auf Festivals zu machen. So. Es gibt da wirklich nicht wirklich Einnahmen. Das heißt, wir sind auf Förderung angewiesen, deswegen der Verein. Das Erste, was passiert ist, war, dass die Förderung gemeint hat, naja, ihr funktioniert es aber fast eben wie eine Agentur, ihr solltet eigentlich eine Firma gründen. Naja, okay, es ist schwierig mit dem Konzept, was wir haben, können wir keine Firma gründen, weil dann gehen wir bankrott nach einem Jahr. Also das wissen wir ja schon. Es gibt einen Grund, warum die Agentur in Hamburg ein Verein ist, warum Indie Lisboa eine Agentur hat, die ein Verein ist. Also es bewertet sich ja international oder auf Europaebene zumindest, warum man als Verein arbeitet. Das ist das eine. Und bei VR ist es noch schwieriger, weil es gibt, wie du vorher erwähnt hast, es gibt nicht wirklich, es ist so neu, jeder versucht sich selbst zu finden, jeder macht seine eigenen Preise irgendwie. Das heißt, die Gebühren gehen, Screening-Fees zwischen 50 Euro bis irgendwie 700 oder 800 Euro für einen 5-minütigen oder 6-minütigen Film. Das heißt, man muss da auch selbst irgendwie seinen Weg gehen und seine Mitte finden, sage ich mal. Das heißt, wir sind auf Förderung angewiesen und es wurde uns auch vermittelt, dass es wirklich wichtig wäre, dass wir existieren und dass es eben so etwas für uns gibt, aber es gibt das Geld sozusagen nicht. Und auf der anderen Seite können wir auch keine Firma gründen und ich bin da ganz bei dir. Das, was tatsächlich funktioniert, ist dieses Netzwerken, dieses gemeinsame Arbeiten, gemeinsam einreichen, gemeinsam neu denken, entwickeln. was aber sehr intensiv und zeitraubend ist und irgendwie auch man sich dann schon wünscht, eine Förderstelle, die dann sagt, ja, ich sehe, was ihr macht, ja, ich möchte das unterstützen und es ist was wert irgendwie. Deswegen rate ich Leuten, weil auch die Situation für Künstlerinnen tatsächlich in Österreich jetzt eben nicht unbedingt prickelnd ist, sich international umzuhören, sich Calls, internationale Calls anzusehen, sich anzusehen, was Tribeca Film Institute für Calls hat, sich dort zu bewerben, in Sundance sich zu bewerben und zu schauen, was für Gelder werden dort ausgeschüttet. Eben dieses Projekt, worüber wir vorher gesprochen haben, The Note on Blindness, das war ein Kurzfilm, der auch bei uns gelaufen ist, hatte in Sundance Premiere, war ein regulärer Kurzfilm, hat dann international auf Festivals eine ganz gute Runde gemacht, ist dann unterstützt worden vom Tribeca Film Institute, wurde daraufhin, woraufhin dann auch Arte Creative aufmerksam wurde, die sind dann auch eingestiegen, haben es dann unterstützt. Es ist dann ein VR-Projekt geworden, das dann auch nochmal sozusagen wieder eine Festivalrunde gemacht hat. Und ja, also ich sehe national, sehe ich es tatsächlich schwierig, irgendwie große Budgets aufzustellen als Künstler, Künstlerin. Da kannst du vielleicht auch mehr irgendwie sagen dazu. Deswegen rate ich auch immer tatsächlich, sich die internationalen Sachen, was es da gibt, anzuschauen.
Na, es tut so weh im Inneren, ne? Stimmt nämlich alles. Also, ja, nein, es ist richtig, es ist alles richtig, das ist ein Fluch, aber es ist auch ein Segen. Ich möchte das mal umdrehen, weil so auch ein bisschen Positivity. Es ist gut, dass man zwischen den Stühlen sitzt, weil dadurch kann man auch viele Leute beschwatzen, dass das genau das ist, was eigentlich jetzt in ihren Aufgabenbereich fällt. Und es gibt ja bei VR interessanterweise mehr als bei vielen anderen Medien die Möglichkeit, sozusagen ergänzend und komplementär zu bestehenden Disziplinen dazuzuarbeiten. Also ob das jetzt was ein super banales Beispiel wie zum Beispiel Isle of Dogs ist, wo es dann eine VR-Experience gibt, wo nur die Animationen dieser Hunde ein bisschen mehr erklärt werden und man sozusagen da an einem großen Corporate-Filmprojekt mehr oder weniger so dabei ist oder ob es ob es die Möglichkeit gibt, einen Ausstellungsraum oder irgendeine andere Art von Erfahrung, auch filmische Erfahrung oder Audioerfahrung oder was auch immer, um was zu ergänzen. Ich glaube einfach, das Wichtigste ist, die Kreativität beginnt nicht erst bei dem Projekt, das man machen möchte, sondern in so einem Feld, das so neu ist. Wir stehen jetzt mit dem VR-Ding genau da, wo diese Typen standen, die zwischen den Umbaupausen, wo zuerst dieser Mann mit den drei Köpfen war und nachher diese Zwergfrau mit dem Bart in diesen Vaudeville-Shows auf die Bühne gehen und dazwischen in der Pause kommt halt einer und tut halt diese Kurbeln und dann fährt der Zug auf uns zu und alle schreien. Ja. Und wir sind jetzt gerade die. Also die, und der muss wieder weg. Und dann werfen sie das Geld auf die Bühne und dann geht er wieder weg. Und da muss man kreativ sein, weil aus dem Ganzen ist die Filmindustrie, ist United Artists, ist das, was Chaplin gemacht und so weiter, das ist alles daraus entstanden. Also ich glaube, das Wichtigste ist, don't be boring. Also ja, es ist schwierig, aber wir können nicht verlangen mit etwas, was ganz neu kommt. Natürlich verlangen wir es, weil wir verstehen uns auch als Künstler und wir wollen auch dafür bezahlt werden, dass wir so sind, wie wir sind, weil wir genügen. Ja? Und das ist auch okay. Ja? Und das muss sich auch ein Gemeinwesen und in dem Sinn auch ein Staat leisten können, dass es auch solche gibt. Das Commitment hat man ja. Man lebt ja auch in diesem Kunstprekariat. Man gibt sich dem ja auch hin. Das ist alles Teil der Arbeit. Das ist alles im Werk. Und das ist die Kreativität gefordert, schon davor sich zu überlegen, wie könnte ich da, was bastel ich. Vielleicht kann man traditionelle Strukturen angeben, vielleicht hat auch einer mal Glück und es kommt irgendwie so ein Olivenbauer, der Milliarden gemacht hat mit diesem Vegan-Boom und sagt dann, ich habe da jetzt dieses Kunstding Fondazione Trussardi und ich gebe euch da 1 Million und ihr könnt da Resident Artist sein für 5 Jahre, macht es einfach, mir ist es egal, mir taugt das irgendwie. Das ist jetzt nichts Neues, also die Strukturen sind teilweise sehr etabliert und auf der anderen Seite muss man sich halt denken, einen Markt kann man auch schaffen. Also das ist, glaube ich, das, wo wir sozusagen alle unter verschiedensten Stoßrichtungen hinarbeiten. Da können wir uns auch nur bedingt synchronisieren, weil unsere unterschiedlichen Interessenslagen auch gut sind, weil es auch ein bisschen uns zu so einer Guerilla macht, weil wir da einsickern können auf verschiedensten Pfaden und dann von innen, einer hat mehr Glück und der andere halt weniger. Es ist halt einfach ein asymmetrischer Konflikt, den wir hier führen. Weil natürlich auch die uns gegenüberstehenden großen Institutionen und die, der Big Money und der Big Data natürlich genau schon mittlerweile mit genauso asymmetrischen Strategien arbeiten. Und das wird halt einfach, also die Welt ist ein Spiegel unserer Arbeit und unsere Finanzierung ist ein Spiegel unserer Welt. Also das ist sehr integrativ. Ich glaube, dass das einfach das ist, wo wir jetzt gerade stehen. Wir ringen um eine Lösung, um die eierlegende Wollmilchsau. Und das ist gut so, auch wohl wissend, dass es sie nicht gibt. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Naja, ich denke vor allem, ich stimme dir komplett überein. Nur man sollte es wirklich auf die Ideen und auf die Geschichten setzen. Weil stellt euch vor, ihr habt die wunderbare Situation, die wir in Bayern haben, in Wien, und nach 2 Jahren immer noch das Gefühl, wow, wir haben diese Förderung, aber warum kommen denn keine guten Ideen? Also das ist das, was mich eben am meisten so... Ja, oder einen bayerischen Co-Produzenten haben. Also wir haben auch europäische Co-Produktionen dabei und es geht darum, was wird in Bayern umgesetzt. Es geht natürlich darum, dass man, es ist eine bayerische Regionalförderung, das heißt, man will schon bayerisch, sollte schon bayerisch sein, sollte einen Grund haben, Bayern zu sein, aber wirklich nur also ich glaube, die große Aussage ist ja, ne, wir haben eine Problematik, ne, wir haben ja eine Wirtschaftsförderung in Wien, bei uns haben wir eine kulturelle Wirtschaftsförderung, eine Filmförderung in Bayern. Aber wir haben unter Umständen dieselben Probleme, nämlich dass alle so zögerlich beieinander sitzen. Also das ist wieder so ein Vergleich wie ein Liebespaar, das nebeneinander sitzt, aber irgendwie funkt es nicht. Also irgendwie funkt es nicht. Oder es sind arrangierte Ehen. Aber warum funktionieren die dann teilweise so verdammt gut? Also nein, es ist persönlicher. Ne?
Ja, wir spielen, aber wir wollen, dass du dich einmischst. Mische dich ein. Ich nimm dieses Mikrofon.
Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Die Leute haben auch ein Recht, das zu hören. Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll, aber es macht es ja schwierig, wenn man dann so umständliche Co-Produktionen und dann irgendwie noch in Bayern wen finden muss, dann noch in Wien und dann noch wen in Zürich. Und wo produziert man dann? Und also das macht es ja auch so wahnsinnig komplex. Tribeca klingt super, das mit Wien zu koordinieren, mit dem Leben, was man sich sonst noch funktioniert. Also das sind die arrangierten Ehen, die wahnsinnig schwierig sind. Und was jetzt so diese Produktionsförderung angeht, und ich habe jetzt auch überhaupt die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen. Ich bin selber gerade am Anfang, was aufzugleisen, und ich merke es von Kollegen, dass wir es einfach jetzt im Moment über Forschung probieren. Das ist natürlich auch ganz kleine Töpfe, aber die Töpfe sozusagen, wenn du dann wie eine wirtschaftliche, du versprichst sozusagen eine Wirtschaftlichkeit von anwendbarem Wissen, ja, aber es ist aber auch so ein Twitter-Ding, eigentlich willst du ein VR-Projekt machen und fasst halt mit einer Forschungsfrage ein, weil irgendwas werden wir schon zum Forschen finden, also.
Aber genau, ich würde da gerne auch noch einhaken, diese Komplexität der Co-Produktionen, genau das ist dieser kreative Prozess, den du auch vorher angesprochen hast. Aus der Not heraus überlegt man, was kann man machen, wo gibt es Geld und wo kann ich es holen und wie kann ich mich dem fügen und arrangieren. Eben, was ich ja vorher gemeint habe, es wäre so gut, wenn es sozusagen diese Stelle gibt, wo man hingehen kann und dann beantragen kann. Aber das ist halt nicht der Fall. Und eben, wir versuchen ja gemeinsam mit vereinten Kräften das irgendwie zu ändern. Aber ja, es kann ein jahrelanger Prozess sein, also von daher, und was du halt vorher gemeint hast, es fehlen die Ideen, ich sage, also du fängst beim Anfang an, ich sage, es fehlt der Gedanke der Verwertung, ich lande sozusagen beim Ende, weil ich meine, ganz ehrlich, was bringen uns irgendwie zahlreich produzierte Projekte, wenn die nachher nicht ausgewertet werden, wenn die nachher nicht irgendwie vertrieben werden, also ich meine, ja, dann kann man sie ins Regal stellen und dann verstauben sie dort, also ja. Es hat halt jeder so seine...
Danke. Jetzt mit der Verwertung. Also spannend sind ja auch VR-Projekte, die jetzt so mit an der Schnittstelle Theater, mit Body-Immersion, also Draw Me Closer von Tanner Hill oder auch Inaritu in Mailand, also die ja noch aufwendiger sind und wo dann die Immersion sehr viel stärker ist. Also wie bringt man denn dann die unter? Ja, weil da musst du ja dann immer die ganze Mannschaft mitschicken. Genau, also das ist ja auch die Frage, die ich vorher gemeint habe. Wenn man so ein Projekt anfängt, wo will man es denn ausstellen? Wen will man denn erreichen mit dem Projekt? Wer ist denn die Zielgruppe? Das ist halt eben so die Frage, ja, passt das Museum? Ja, passt eine Galerie? Ja, wird auch gehen. Festivals wird dann schon schwierig, weil eben die haben halt kein Geld. Und ja, das ist halt einfach der Prozess, also diese Entscheidung muss man halt einfach relativ bald treffen und man muss halt vorher auch recherchieren und überlegen. Und wir mit dem einen Projekt, mit dem wir halt arbeiten, wir möchten halt auch sozusagen eine Liste von nicht nur Festivals, sondern tatsächlich auch Institutionen, die ähnliche Projekte gemacht haben, die du halt genannt hast, wo waren die ausgestellt? Weil das sind dann Anlaufstellen, wo man halt auch weiter recherchieren kann. Das ist wie beim Kurzfilm, genau das Gleiche. Wenn ich einen Kurzfilm recherchiere, der meinem ähnlich ist und schaue, auf welchen Festivals ist er gelaufen, natürlich reiche ich dann auch dort bei diesen Festivals ein, weil ich weiß, dass die Chance groß ist, dass er genommen wird. Und genau das gleiche Prinzip ist halt auch mit VR. Es ist nicht schwierig, aber es ist unfassbar viel Recherche. Also man kann da wirklich Tage und Wochen damit verbringen, diese Institution rauszufiltern, die zu kontaktieren und zu hoffen, dass sozusagen was zustande kommt. Und unsere große Aufgabe ist eben, dadurch, dass wir halt auch schon viele Kontakte haben, sozusagen diese persönlichen Kontakte zu nutzen, um diese Projekte zu pushen. Das ist halt auch irgendwie der Sinn und Zweck unseres Vereins.
Darf ich noch kurz? Also eine große Herausforderung ist wirklich, diese Förderungen zu beanspruchen. Es ist eine sehr intensive, zeitintensive und auch komplexe Ausfüll-Action, die da immer auf die Probanden zukommt und Probandinnen. Und da glaube ich, ist es ganz wichtig, also es wäre schön, wenn sich mehr Anwälte und Wirtschaftler sozusagen für VR interessieren würden und vielleicht so eine Kanzlei gründen, die sich spezialisiert für standardisierte, wie reiche ich wo was ein. Also da sehe ich eine riesen Marktlücke. Wenn ich Jus studiert hätte, dann wäre das jetzt mein Ding und es wäre super. Aber es ist halt nicht so und das ist sehr schwierig, weil vor allem Förderungen zu harmonisieren ist auch teilweise sehr komplex. Also es gibt zum Beispiel Förderungen, die schließen sich aus. Es gibt artistisch-künstlerische Forschungsförderungen, die zum Beispiel ausschließen, dass da eine wirtschaftliche Verwertung drinnen ist. Dann gibt es welche, die sind wissenschaftlich motiviert und brauchen eine wirtschaftliche Auswertbarkeit des erlangten Wissens. Dann gibt es welche, die brauchen ein Wirtschaftsmodell, um förderungswürdig zu sein. Und dann fängt man so an, so irgendwann mal hat man schon so viele Lügen erzählt, dass man auch nicht mehr weiß, was. Aber es ist für die Sache und man hat es auch nicht böse gemeint und dann irgendwo muss man am Ende hinbiegen, dass es geht. Unsere Geschichte ist ein super Beispiel dafür. Also Inside-Leutnant Gustl ist auf der einen Seite ein freies, kulturell-künstlerisch gefördertes Projekt aus einem offenen Topf vom BK, so wie die kleine Filmförderung funktioniert, da fällt man irgendwie dann rein, da gibt es eine Unterschrift vom Chef. Es ist dann auch immer wieder erschreckend, dass das auch so geht, ja. Aber es ist okay, ja. Naja, weil es so wenig gibt. Ja. Das ist eben das ist auch gut, deswegen wollte ich da vorhin sagen, es ist auch gut, dass die Länder so strenge Regularien haben, weil sie schützen hier Interesse und natürlich auch einen gewissermaßen einen lokalen Arbeitsmarkt, weil diese Förderungssysteme sind auch versteckte Arbeitslose für Filmschaffende oder Kulturschaffende, unter Anführungszeichen. Das ist halt nüchtern gesprochen, aber das ist so und das ist wichtig. Weil willst du lieber irgendwo kellnern gehen und dann wieder irgendwas machen oder willst du zumindest in deinem Business arbeiten und einfach sagen, okay, dann musst du halt leider den Filmverleih von da und die und dort nehmen, also den Geräteverleih und nicht irgendwo, und dann fahren wir schon wieder nach Ungarn und weil dort die Leute einfach gedumpt werden und holen sich das Geld. Das ist schon okay. Und also Gustl ist auf der einen Seite das. Gustl ist ein wissenschaftliches Projekt. Wir sind mit minimalst, aber doch unterstützt über Artistic Research von der MDW. Gustl ist ein wirtschaftliches Projekt, weil wir auch von der Wirtschaftsagentur Unterstützung bekommen. Gustl ist in seiner Ausrichtung natürlich ein junger Mann, den man erleben kann, wenn man ins Theater geht, sozusagen. Also das heißt, es gibt eine Anknüpfung dorthin. Man erlebt das im Foyer und das ist in Kombination mit einer Lesung zum Beispiel, einer szenischen Lesung, oder wir spielen das Stück wirklich. Es gibt also eine Stückfassung auch, die normal regulär auf der Bühne gespielt werden kann. Es ist natürlich trotzdem auch eine dezentrale Sache. Also ich habe Kontakt geknüpft zu jemandem, der beim Goethe-Institut zusammenarbeitet in Japan. Und ich möchte das jetzt stark forcieren. Ich hoffe, dass ich das irgendwie hinkriege. Mein Traum wäre, dass das in Japan Leute anschauen und wir sind aber alle gar nicht dort und die sehen das und dann gibt es halt mal ein Feedback. Das ist natürlich auch für uns ein Projekt, wo wir sagen, wir wollten das machen, um einfach aufzuzeigen, welche Möglichkeiten, Horizonte gibt es? Also das ist natürlich für uns jetzt nicht unbedingt Money Return, aber es ist sozusagen Gravity. Es gibt uns Kompetenz, es gibt uns sozusagen Best Practice und es gibt alles das. Das ist ein Self-Investment, dass man halt einfach dann nicht mit dem kann man die Miete nicht zahlen, aber vielleicht mit was anderem, was danach kommt. Das muss man am Anfang halt visualisieren und sich vornehmen, im besten Fall, damit man nachher keine böse Überraschung erlebt, weil dazu, das haben alle schon so oft gemacht, weißt du, ja, und machen wir noch das und dann plötzlich arbeitet man 60 Stunden für 5 Jahre und dann kommt man drauf, man hat alles verloren.
Ich möchte aber nochmal darauf eingehen, weil du meinst arrangierte Ebenen, Ehen. Du hast gemeint, man verbiegt sich oder lügt quasi um. Was du beschrieben hast, ist ja, was ich in meiner Karriere in Medien und in der Kulturbranche irgendwann verstanden habe, als das ist, wie ich ein kulturelles Projekt aus verschiedenen Blickwinkeln betrachte und finanzieren lerne, weil anders geht es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von deinen Förderern das Geld wieder zurückziehen möchte, weil du den wissenschaftlichen Aspekt nicht oder den wirtschaftlichen Aspekt nicht vergisst. Oder hast du den Eindruck, dass du so viele Kompromisse in dieser Finanzierung eingegangen bist? Nee, ich habe ja eher den Eindruck, das ist halt ein Haufen Arbeit. Das ist unter Umständen für einen allein eben zu viel Arbeit, weil es sollten dann einfach Strukturen da sein, dass man einen Produzenten hat, einen Regisseur und der Produzent, der macht einfach die Antragstellung.
So habe ich es gar nicht so gemeint. Also die wir angesucht haben, da war klar, das dürfen wir sozusagen unter Anführungszeichen, wir haben uns nicht dort, wir haben denen nicht gesagt, dass wir das andere nicht haben. Also das Feld war sehr eingeengt, aber es gibt eben manche, da könnten wir 3 andere nicht. Also man muss den Weg dazwischen finden oder man muss das Ganze irgendwie mehr oder weniger compartmentalisieren. Das heißt, wir haben, was wir schon gemacht haben, ist, wir haben Aspekte aus dem Projekt als Arbeitsblöcke herausgebrochen, was im Sinn von so einem, wenn es schon in diesem Corporate Speech sind, dieses Milestoning irgendwie auch sinnvoll war und haben gesagt, mit der Wirtschaftsagentur kommen wir mal bis zu dem Punkt. Dann ist es abgeschlossen, wir sind ausfinanziert, wir haben das Geld abgezogen, wir haben selbst investiert, immer Eigenleistung, 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 was ich verdient habe im letzten Jahr, es geht auf keine Kuhhaut, aber am Papier sozusagen, um das zu legitimieren, stimmt auch. Und dann geht man weiter. Dann sagt man, okay, wir wollen jetzt, was wir erreicht haben, jetzt brauchen wir einen anderen Aspekt. Wo könnte das passen? Das Schöne an so einem VR-Projekt ist ja, dass es eben so viele Bereiche beinhaltet. Also Kunst, Technik, Drama, Writing, Projektentwicklung, Stoffentwicklung, Narration, bis rauf zum Vertrieb. Aber so weit sind wir noch nicht gekommen. Wir sind da, also irgendwann einmal, man hat nur so und so viel Zeit, aber wir hätten es gerne auch gleich mit antizipiert. Aber wir kannten uns einfach auch damals noch nicht. Das war halt einfach das große Manko, weil sonst hätten wir natürlich den Vertrieb oder einen potenziellen Vertrieb versucht gleich zu begeistern. Weil je früher alle Leute dabei sind, desto klarer ist die Vision, die sich entwickelt für alle Beteiligten und desto besser kann man zusammenarbeiten. Das gilt auch vor allem für die Fördergeber.
Eure Ehe hätte man sofort arrangieren müssen, damit das...
Ja, also total sinnvoll, möglichst jeden, der irgendwie damit zu tun hat. Also ich meine es ja auch so, dass also auch die Sache mit Den Haag etc., das war viel leichter dorthin zu kommen, weil es für alle viel klarer war, weil das sind alles Leute, die eigentlich sozusagen passiv jetzt in ihrer Tätigkeit, aber sehr aktiv das Projekt mitentwickeln und gestalten. Und so stelle ich mir auch Förderung vor. Ich brauche ja nicht irgendwie so eine Gießkanne oder so eine Art von Almosenscheiß, sondern ich brauche einen Partner oder eine Partnerin, mit der ich zusammen etwas arbeite, weil dann sind beide Seiten investiert und dann hat jeder was davon. Es gibt Learning und es gibt auf so eine gewisse Art und Weise auch sozusagen eine Art von Working Relationship und nicht so ein, man ist nicht Bittsteller, sondern man ist abhängig voneinander, man hat vertragliche Bindung, ist im Geschäftsleben so, aber man hat was miteinander und das ist für alle gut. Und wenn man so denkt und wenn man sich motiviert, auch wenn es urschwer ist, immer wieder so positiv zu sehen und dann zu sagen, ja, haha. Und man trifft halt auch sehr, sehr oft auf sehr dubiose Characters, also die halt Geld eben verwalten im Sinn von, das ist mein Geld. Ja? Und man denkt sich, na, das gehört leider in Wirklichkeit am Steuerzahler oder XYZ und so weiter und so fort. Ja, das ist
eben so ist es. Aber ich möchte mal zurückkommen auf die größte Kritikerin bei uns im Hause oder die größte Skeptikerin, eine der ältesten Förderreferentinnen. Und die sagt immer, und das finde ich sehr treffend, kühne Geschichten. Sie möchte kühne Geschichten. Und ich habe noch nie eine Situation erlebt, in der Geld auf dem Tisch lag und eine Runde in der Jury und eine tolle Idee keine Finanzierung bekommen hat. Also wirklich ganz, das Problem sehe ich nicht, sondern ich möchte wirklich nochmal zurückkommen zu meinem Punkt vorhin, um nicht missverstanden zu werden. Irgendwie ist das, da sitzen zwei nebeneinander und das funkt nicht. Die kühne Idee ist nicht auf dem Tisch. Irgendwie läuft das, und das ist für mich das Schmerzhafte an der Situation. Innovativ, das geht dann los. Das, also, da kann man, das, da könnten wir jetzt alles Mögliche besprechen drüber. Aber man, einfach eine Geschichte, die man zu erzählen hat. Warum geht das als Webserie? Warum geht es als Dokumentarfilm? Warum geht es als Spielfilm, in welcher Form auch immer? Die Leute sitzen auf der Rakete und drücken nicht auf den Knopf. Also nein, das ist jetzt so mein künstlerischer Vorwurf quasi, weil meine Aufgabe ist es nicht mehr, der Künstler zu sein. Aber ich denke, dass das Geld bei uns dummerweise ist da, aber trotzdem ist dieses Hadern mit dem ersten Schritt zu groß. Die inneren Schranken, vielleicht auch bei den Geschichtenerzählern, vielleicht auch bei den Künstlern, sind irgendwie zu groß, oder wir sind zu eingenommen von dem, was wir erleben in unserem Alltag, wie wir Geschichten erzählen. Vielleicht sind wir auch zu zugeballert mit unseren Gewohnheiten, dass uns neue Wege, Geschichten zu erzählen oder das Medium zu betrachten oder das einfach mal auf den Kopf zu stellen. Vielleicht ist uns da irgendwas in dem, vielleicht sind wir da noch zu verknotet oder zu verklebt gerade. Es kommt mir fast verklebt vor. So, aber ich wünsche es mir, was soll ich anders sagen? Also ich denke, kühne Idee her und Geld fließt.
Nein, aber das kann man gut unterschreiben. Andreas, willst du da dazu was sagen?
Vielleicht kann ich was zur Entklebung beitragen. Das ist zumindest mein Versuch. Also ich habe viel Videos produziert und ich habe viel Software produziert und ich sehe die beiden Zugänge immer wieder differenziert. Und es ist ein sehr anderer Zugang, Software zu produzieren als Video. Generell komplett anders und man braucht andere Methoden. Und VR ist eigentlich Software. Also wir haben jetzt 360 Videos, die schon sehr linear erzählt werden können, wo es noch eher die Seite ist. Aber sobald man wirklich bei VR ist, ist man bei Software. Und da gibt es ja in der Industrie so eine Best Practice, das heißt irgendwie Prototyping. Das heißt, man macht ganz kleine Dinge, probiert 1000 davon durch und die besten 10 verfolgt man weiter und so, ja. Und bei Filmen ist es anders. Bei Filmen macht man vorher ein Drehbuch. Und dann evaluiert man, ob uns das Drehbuch gefällt. Aber das ist schon so viel Arbeit, dass es mit Softwareentwicklung nichts mehr zu tun hat, weil bei Software macht man nur ein Stück Papier oder irgend sowas. Ja, das ist ein Prototyp. Genau. Das ist halt meine Erfahrung halt, wie es funktioniert, weil wir bei uns funktioniert ja, sehr viel diesbezüglich und genau, das ist nur mein.
Also ich liebe Prototypen, weil sie eigentlich viel Arbeit abnimmt. Aber jetzt hat man gerade im VR eben diesen Techniksprung, wo auch die vorige Referentin gesagt hat, und damit du mithalten kannst, musst du schon wieder so hoch oben einsteigen und das können sich, also Prototypen kann man nur auf einer Ebene, wo Technologie noch abstrahiert werden kann. In dem Moment, wo ich für eine Idee Technologie brauche, ist es schwierig, prototypen. Ja, dann machen wir Mockups. Aber das, nein, also es glaube ich wirklich, es gibt so ein gewisses Technologie-Level, drunter kann man prototypen und an einem gewissen Grad kann man nur mehr Ideen auch mittels dieser Technologie, die dann wieder, die sich schnell erneuert, wo man ständig updaten muss, blablabla, wo man gar nicht dazu kommt, durch das Arbeiten etwas auszuprobieren und zuerst eben den ganzen Antragswurst haben muss, damit ich überhaupt mal anfangen kann.
Eigentlich ist die Zeit schon vorbei. Es ist so, aber, aber wir haben ja, wir müssen ja nicht zusperren, also wir können gerne auch noch ein bisschen weiter diskutieren. Ich stelle mal die Frage, ob ihr noch Lust habt. Oder war eigentlich eh schon. Ich hätte nämlich noch eine Frage. Und jetzt muss ich überlegen, weil ich glaube, ich habe sie in dem Moment auch schon wieder vergessen. Ist doch schon ein langer Tag. Nochmal zurück zur Förderung. Die kühne Idee, die gefällt mir sehr gut. Ich mische mich da jetzt mehr ein, als dass ich moderiere sozusagen, aber ich habe nur oft das Gefühl, dass sich diese kühnen Ideen auch so schwer transportieren lassen in dieser Förderstruktur. Du musst das ausfüllen, du hast reine Textmöglichkeit, manchmal kannst du vielleicht noch ein Video mitschicken, das schaut sich keiner an. Ich kenne das auch aus der anderen Perspektive, ich sitze in der Jury, habe 500 Einreichungen, bin nach der 423. schon so müde. Wie siehst du das? Habt ihr da eine Lösung dafür? Oder wie siehst du das als Referent? Die kühnen Ideen, glaubst du, entgehen dir da auch einige?
Nee, also das überhaupt nicht. Unser Antragsportal ist perfekt geeignet, um großartige Ideen einzureichen. Ist auch sehr einfach, glücklicherweise. Also wir werden immer sehr gelobt in Bayern, dass wir so einfache Wege gefunden haben dafür. Es ist trotzdem immer noch, also auch wenn ich das korrigieren und durcharbeiten muss, dann fühle ich mich wie bei der eigenen Steuererklärung. Klar, logisch. Es ist eine Sache, die mit vielen, also es ist ein Antrag und es geht um Steuergelder. Nichtsdestotrotz, also ein Dreizeiler, der einen von der Idee überzeugt, oder ein kurzes Buch, ein Skript, bei dem man den Eindruck hat, da geht es um was, das kann nicht am Antragsportal scheitern. Aber ich verstehe komplett, was du meinst. Also ich verstehe komplett, was du meinst, weil die Finanzierung, und das wünscht man sich gerade als Kreativer, sollte natürlich so einfach wie möglich sein. Und ich würde sagen, es sollte auf jeden Fall, braucht es, wir haben in Bayern jetzt immer mehr Produzenten für Virtual Reality, die sich auf die Fahne schreiben, wir wollen diesen Content produzieren, also wirklich produzieren im Sinne von, wir haben jetzt eine Idee, wo gibt es die Technik, wir haben eine Idee, wie könnte man das irgendwie später an die Zielgruppe bringen, und wir haben Ideen, wie man das finanzieren kann und wo man die Anträge hinschickt, und wir wollen nicht den kreativen Part machen. Also da kommen wirklich die Tröpfeln so einzeln an und finden sich, und da gibt es viel Idealismus dahinter, und wir sind gerade in der Wave of Expectation ganz unten, was jetzt Virtual Reality angeht. Keine Ahnung, ob das nächstes Jahr dann wirklich noch gibt, aber am Antragsportal scheitert es, glaube ich, nicht. Ist nicht meine Wahrnehmung. Es ist das Medium. Und wenn ich sehe, so als kurzen Vergleich, wir haben auch eine Webserienförderung eingerichtet vor 2 Jahren im selben Gang. Da habe ich 2 bis 3 Mal so viele Einreichungen, klar, weil jeder mit seinem gescheiterten Drehbuch für 90 Minuten versucht, dann nochmal eine Webserie einzureichen. Und das ist so einfach, weil es ist, ne, zweidimensional, es ist ein Vertriebsweg, den jeder hat. Man muss nur ein bisschen nachdenken, und dann fällt einem ein, wie das ein potenzielles Publikum angucken könnte, nämlich auf YouTube. Also das ist natürlich, das ist da, da sind die Erzählmechanismen oder das die Rituale irgendwie leichter, sind andere Probleme im Raum. Aber ja, ich komme jetzt nicht nochmal auf meine Liebenden zurück.
Gut, dann würde ich als Abschlussrunde vielleicht nochmal den positiven Schwung reinbringen und mitnehmen und euch fragen, wie jetzt eure kühnen Ideen ausschauen und eure Strategien ausschauen in nächster Zeit, um dieses Medium, um eure eigene Arbeit zu pushen.
Also meine Beobachtung ist, dass sich halt in den letzten Jahren das Ausstellen von VR auch wirklich sehr professionalisiert hat. Man ist von dem Einkaufszentrum in wirklich tatsächlich dafür geeignete Räume gerückt. Also bei vielen Festivals gibt es jetzt auch die Technik, die notwendig ist, um sich das anschauen zu können. Es gibt natürlich beim Einreichprozedere durchaus noch genug Luft nach oben, um das besser abzuwickeln, besser zu gestalten. Es ist halt auch immer eine wieder Geldfrage. Nichtsdestotrotz blicke ich dem schon positiv entgegen, weil einfach die Nachfrage da ist, das Interesse da ist und auch das Feedback wirklich positiv ist zu der Form. Deswegen freue ich mich auf das, was kommt, auch wenn es schwierig ist.
Also ich einerseits glaube ich, dass es was ganz Gutes ist, dass wir so total besonders sind und nicht wissen, was wir eigentlich sind, weil das macht es auch irgendwie sehr exklusiv. und irgendwie auch verwegen. Ja? Und damit kann man auch wunderbar arbeiten, wenn man sozusagen damit, wenn man damit richtig umgeht, wenn man möchte. Also man so gibt einen ganz dummen Spruch, hang a lamp on it im Filmbusiness, nicht wahr? Wenn was irgendwie nicht funktioniert oder irgendwie ganz abstrus ist, dann kann man es auch vollkommen ins Schlaglicht setzen und sagen, so that's that. Und das andere, was auch sehr interessant ist, dass wir im Moment sehen, dass selbst da, vor allem auch in dezentralen ländlichen Gebieten sehr viele Leute von ihren Eltern sozusagen, weil sich die Erwerbsfelder verändern, ins digitale Geschäft geschickt werden oder dass man nahelegt, die Unis auch werben und dass sehr viele Leute einfach Programmierer werden, Gestalter, Designer, Animateure etc. etc. Und das Verständnis für die Mechaniken des Systems, für die inerte narrative Qualität von 0 und 1 in so einer Zusammensetzung natürlich dort ganz anders aufgesogen wird. Die Leute schauen sich halt Herr der Ringe an, weil das begeistert sie, aber in Wirklichkeit erzählen sie schon längst diese VR-Experiences untereinander. Es fehlt noch irgendwie sozusagen mehr oder weniger der Content, aber der Market, um es umzusetzen, zumindest um es zu gestalten und in die Gesellschaft weiter reinzutragen, ist schon ganz stark da. Und die werden auch alle einen Job brauchen. Und wir werden alle Kommunikation brauchen. Wir müssen uns die gleichen, wir erzählen uns eh immer nur die gleichen Geschichten, aber wir müssen sie immer in unserer Zeit jetzt erzählen. Das ist das einzig Schöne an dem Geschäft, wenn man es als solches sehen will, in dem wir alle tätig sind, ist, es wird nie alt, es wird nie unnötig, es wird nie obsolet, sondern es lebt immer davon, es lebt immer davon, dass wir leben. Und deswegen glaube ich, ja, ich freue mich drauf.
Sehr schön. Vielen Dank. Ja, ein spannender Tag. Vielen Dank für alle, die bis jetzt durchgehalten haben. Danke auch für die rege Beteiligung und ich würde sagen, der Kühlschrank ist eröffnet. Ich freue mich, wenn wir beim Anprosten noch ein bisschen weiter diskutieren. Vielen Dank auch nochmal an die FH, ans Design Forum und alle Beteiligten, an alle Künstlerinnen und Künstler.
Und danke euch. Vielen Dank im Namen von allen, die sprechen durften und besprochen wurden, an dich Eva für die Moderation und für die Unterstützung in diesem Geschäft. Großartig, einen Applaus bitte für die junge Dame.
Dankeschön.